Make It Happen. Herzlich willkommen zu deinem Erfolgspodcast Nummer 1 von Lukas Claudius Barth. Begleite mich auf meiner persönlichen Reise und erfahre wertvolle Learnings aus 15 Jahren Vertriebserfahrung und aus Experteninterviews. Lass uns zusammen deine Sales- und Marketing-Skills verbessern und ein erfolgreiches Business-Mindset kreieren. Make It Happen steht für Action, also let's go!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit dir zusammen heute mit dem Jan Taschlitzki und zwar wieder bei dem Podcast Make It Happen, dein Erfolgspodcast Nummer 1. Und wir haben heute wieder sehr, sehr interessante Themen und ich habe heute zu meiner Rechten einen absoluten Experten, wenn es um den Bereich Immobilien geht. Aber ihr wisst ja, um Immobilien-Deals zu machen, muss man weitaus mehr mitbringen, einfach nur das Verständnis, Immobilien zu kaufen. Und da werden wir heute explizit mal drüber reden, wie der Werdegang war, auch so ein bisschen, wie sich der ganze Markt verändert hat und besonders auch viel über den Bereich Marketing, Sales und auch Mindset, dass wir heute ja einige Learnings mitbekommen von einem absoluten Fachmann. Und ja, schön, Jan, dass es heute geklappt hat.
Vielen Dank, Lukas, für die Einladung.
Ich würde erstmal sagen, dass wir eingangs ein bisschen was über dich erfahren. Deswegen stell dich doch gerne mal selbst vor und auch so ein bisschen deinen kurzen Werdegang.
Genau, vielen lieben Dank. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, damit wir es auch nicht überfordern. Jan Taschlitzki, bin in Berlin Projektentwickler und Bestandshalter. Mache seit 2010 schwerpunktmäßig, wie gesagt, die Projektentwicklung und die Bestandshaltung. Wie hat alles angefangen? Also Schule, 2007 habe ich beendet in Berlin an der Oberschule, Gymnasium. Dann studiert Entrepreneurship bis 2011. Und ich wusste von Hause aus, unternehmerisches Denken war mir schon Stück weit in die Wiege gelegt worden. Ich kannte das nicht anders und deswegen wusste ich, mir wird langweilig, wenn ich zwischen Schule und Uni irgendwie nichts mache. Da habe ich angefangen, so ein kleines, erstes eigenes Business mit meinem Bruder, eine Autopflege zu führen, okay. Autos zu waschen. Da habe ich meine ersten unternehmerischen Learnings und Fehler eigentlich alle schon einmal mitgenommen. Ende des Monats musst du die Hälfte abgeben. Was heißt Marketing, was heißt Kundenbeziehung, Mitarbeiter? Ja. Genau, das war so am Anfang. Und dann ging es nach der Uni, ist der Freund meines Bruders gekommen, da haben die jemanden gesucht, einen operativen Partner für Pflegeheime. Mhm. Und da gab es ein Portfolio, was man ankaufen konnte und die Objekte, die betreiben auch. Und dann habe ich nach der Uni ein Jahr den Heimleiter noch hinterher gemacht, also durch eine Ausbildung. Dann war ich Mitte 20 und dann war ich einmal Heimleiter von 2 Pflegeheimen auf einen Schlag. Das war schon sehr sportlich.
Okay.
Und das jetzt, also da gab es viele Themen, aber was mir dort am meisten gefallen hat, war dieses, das Objekt, also die Immobilien der Wertschöpfung anheben werden. Das war halt ein Objekt aus den 70er Jahren und da musste halt viel gemacht werden und da war meine Aufgabe neben dem operativen kaufmännischen Betrieb die Zimmeroptimierung, behindertengerechten Ausbau, wir haben 20 Zimmer gemacht und. Und das hat mir halt sehr gefallen. Ich war da sehr ordentlich strukturiert. Und das habe ich dann gemacht, dann sozusagen relativ lang, was heißt lange, ein Jahr. Und dann habe ich verstanden, der Betrieb ist nicht meins. Und dann kam dann das eine zum anderen. Das ist derselbe Partner, der gesehen hat, dass ich mir da den Arsch aufgerissen habe von früh bis spät. Meinte, Jan, es gibt hier so ein erstes Aufteilobjekt in Berlin-Charlottenburg in einer sehr besonderen Lage. Und das war dann sehr eine Herausforderung, es war ein ehemaliges Hotel, was wir umgebaut haben, dann in 25 Wohnungen, die wir abverkauft haben, da hatten wir alles dabei, Volldenkmal, Neubau, leer und. Und das war mein Beginn quasi für die Projektentwicklung sozusagen.
Mhm. Genau. Und was war damals so von deiner Seite aus, ich meine, jeder junge Mensch strebt ja danach, dass er sagt, ich habe jetzt eine große Vision. Viele sagen, ich möchte das dicke Auto fahren. Andere sagen, ich möchte den Traumurlaub haben. Die anderen andere träumen von einer tollen Frau an der Seite. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Aber was war damals für dich so der mentale Startpunkt, dass du so gesagt hast, heute geht's los und ich verändere vielleicht mein ganzes Leben. Und da kribbelt auch was in mir drin, das sagt, hey, du musst was aus deinem Leben machen.
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, am Anfang auf jeden Fall das Finanzielle. Es gab Zeiten zu Hause, die halt schwieriger waren, wenn man das so sagen kann, wo ich gesagt habe, ey, ich habe die Möglichkeit, mit Hilfe, mit Unterstützung selbst was zu machen, aufzubauen und ich will nicht mehr mir Sorgen machen müssen, wie ich das irgendwie nochmal in meiner Kindheit teilweise hatte. Später nicht mehr, aber in der Kindheit hat es mich schon sehr geprägt, wenn man auf jeden Euro sehr achten muss. Und da war der finanzielle Erfolg für mich am Anfang, würde ich wahrscheinlich sagen, maßgebend, weil da hatte ich noch keine Ehefrau und da hatte ich noch keine Kinder. Mhm. Da war ich allein. Ich wollte schon finanziell unabhängig sein. Das war mein primärer Wunsch, so den Turbo sozusagen anzumachen.
Okay, wenn man jetzt den Turbo anmacht, dann stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, wie beginne ich? Also was waren damals vielleicht auch so deine Schritte, wo du sagst, heute rückwirkend gesehen, waren das vielleicht die richtigen Schritte und vielleicht auch Zeitverschwendung? Ne? Weil ich kenne das selber jetzt zum Beispiel von meiner Branche im Vertrieb, wenn ich überlege, ich habe in meinem ersten Monat damals 15.000 Menschen angerufen und ich würde mal sagen, ich habe um die 1.000 Leute erreicht. Das war natürlich eine Demütigung und von den 15.000 Leuten habe ich nachher vielleicht 4-5 Abschlüsse gehabt. Und das ist natürlich vom Mindset immer ein Riesenthema zu sagen, ich bleibe jetzt dran. Das heißt, wo sagst du, wenn ich rückwirkend natürlich betrachten würde, könnte ich das heute deutlich besser? Wo sagst du, hast du richtige Schritte gemacht und wo sagst du, da hättest du eigentlich deutlich, deutlich mehr Zeit sparen können?
Richtigen Schritte, also würde ich sagen, ein Hauptschritt, der war für mich, ich war mir für nichts zu schade. Mhm. Ich habe einfach, ich habe gesagt, ey, ich mache alles, weil ich von Immobilien, ich war quasi ein Quereinsteiger. Ich war sehr gut in der Uni. Ich war sehr gut im logischen, im strukturierten Abarbeiten, aber von dem inhaltlichen Thema, ja, ich habe Gesellschaftsrecht gehabt, ne? Aber also wie gesagt, Steuerrecht, also ich hatte die kaufmännischen Basics hatte ich, aber von Immobilien, Projektentwicklung habe ich keine Ahnung gehabt. Das heißt, was der erste richtige Schritt war, ich war mir für nichts zu schade. Das heißt, ich war auf der Baustelle, jeden Tag, auf allen Baustellen. Ich habe nicht irgendjemanden vorgeschickt, einen Architekten, einen Bauleiter. Ich hatte die aber, das ist sozusagen der zweite wichtige Punkt, ich hatte die richtigen Dienstleister-Partner an meiner Seite, die mich mitgenommen haben und wo ich einfach alles von der Pike auf lernen konnte. Ich würde sagen, dieses Mentor-Thema, ne, also der erste Partner war damals schon Ende 50
ja, okay.
und hat in mir so einen Ziehsohn gesehen. Am Ende ist er nochmal spät Vater geworden und hat seinen Sohn Jan genannt. Ne? Der ist jetzt heute 12 Mitarbeiter, 12 mittlerweile, das zeigt schon, wie sehr er mich da auch an die Hand genommen hat und hat mir vertraut und ich wollte das Vertrauen nicht missbrauchen. Hab mir den Arsch aufgerissen. Einfach nach Punkt. Ich habe jetzt nicht 15.000 Anrufe von dir gemacht wie du, aber ich war halt von früh bis spät auf der Baustelle und mir für nichts zu schade. Das sind so die beiden wichtigsten Sachen. Und was habe ich falsch gemacht? Auf der anderen Seite habe ich dann Leuten falsch vertraut, wo ich dachte, ey, die können das. Also in der Pflege war das so. Wir hatten eine Pflegedienstleitung, das heißt, die so für das Medizinische zuständig war. Und ich dachte, die hat es übelst drauf. Die hat da gearbeitet, da. Ich habe zumindest gedacht, ey, das war eine Katastrophe. Wir sind bis einen Tag vor Öffnung, hat nichts gepasst. Und deswegen mussten wir da irgendwie dringend reagieren. Das heißt, man sollte schon wirklich auf den Track Record eines Dienstleisters sehr achten. Hat er wirklich das und das gemacht? Ne? Das hat man wirklich gesehen. Mein Immobilienmentor, erster Partner, der hatte wirklich schon viel gemacht. Und das hast du gemerkt.
Ja.
Und in der Pflege, das waren nur Hörensagen. Also da sollte man wirklich nochmal hinterherfassen und nicht nur vom Hörensagen glauben.
Okay. Das heißt, ja, das ist ja mal, glaube ich, die Thematik, dass man sehr oft in seinem Leben Sachen ausprobiert und ein Mentor kann natürlich auch dafür da sein, Zeit zu sparen.
Richtig.
Jetzt ist es natürlich nicht so einfach. Wir gehen nochmal ganz kurz drauf ein. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, dass ich draußen rumlaufe und sage, ich ziehe jetzt einen Mentor direkt an oder finde den um jede Ecke. Was glaubst du? Oft reden wir auch von dem Thema Schicksal etc. Glaubst du, das ist ein Zusammenhang zwischen dessen, dass wenn ich super viel Gas gebe, ehrgeizig bin und meine Dinge probieren ins Rollen zu bringen, dass sowas automatisch entsteht durch Kontakte, Netzwerk etc.? Oder glaubst du, man muss heutzutage aber auch aktiv nach einem Mentor suchen?
Ich würde sagen, ein Stück weit beides, ehrlicherweise. Es gehört auf jeden Fall dazu, dass man sieht, man hat Hunger. Man gibt Gas, man muss auf sich aufmerksam machen. Man muss hinterher sein. Aber bei mir war es so, es war eine Kombination aus richtigem Timing, wahrscheinlich vielleicht ein Stück weit Glück, Mut. Ich hatte die Möglichkeit, bei Family and Friends mir das erste Darlehen zu nehmen, weil das wird ja auch wahrscheinlich der eine oder andere sagen, wie hast du ein erstes Portfolio im 3-Pflegeheim? Ich zusammenkratze. Ist so, ich habe mir das erste Darlehen aus Family and Friends genommen, quasi wie ein Startup-Investment, kann man so sehen. Ich sehe es halt so, war halt für mich doppelt die Verantwortung. Ne? Ich habe sowohl für mich war ich verantwortlich, als auch für meine Familie. Ne? Ja. Also ich sehe das sozusagen als doppelte Belastung. Also das heißt, ja, Family and Friends hat gepasst, sozusagen das nötige Kleingeld zu investieren. Die haben jemanden gesucht und ich war penetrant irgendwie dran. Also das heißt, die Kombination hat in dem Moment, ne, wie es so oft ist, in dem Moment hat es halt alles drei gepasst und ich habe die Chance genutzt und dann liegt es an dir, wie du die ergreifst. Ne? Entweder machst du die extra Meile, bist um 11 Uhr abends dann irgendwo, wenn es irgendwie brennt, oder denkst, ach nee, das mache ich dann morgen. Wenn du eher der zweite Typ bist, wird schwer, dann wirst du hier fallen gelassen. Wenn du der erste Typ bist, dann spricht sich das rum. Und so ist dann nach der ersten großen Baustelle sind dann die anderen Leute kommen, die gesehen haben, ey, du bist ja nicht nur einer, der auch irgendwie Geld gibt, sondern du bist einer, der auch sich den Arsch aufreißt und ein operativer Partner ist. Und sowas hast du halt dann irgendwie selten.
Jetzt habt ihr natürlich alle nicht mitbekommen, als ich hier heute reingekommen bin. Erstmal eine sehr, sehr schöne Immobilie, wo ihr euer Office habt. Fängt man ja so ein bisschen an, Smalltalk zu machen. Und jetzt, wenn man Jan so kennenlernt, dann denkt man, mein Gott, der hat eigentlich alles, was man sich wünscht. Aber, und da lacht er schon, ist natürlich die Thematik, auch Jan und viele Personen, die erfolgreich sind, haben Niederlagen. So. Und du hattest eben gerade eine schöne Geschichte, die möchte ich ganz gerne, dass du die einmal teilst. Was ist heute passiert?
Ich würde es nicht als Niederlage nennen, sondern ich würde sagen, ist leider part of the business und das ist auch ein Stück weit in der echten Welt. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Man denkt, dass das, was ist heute passiert. Wir haben, um es wirklich jetzt auch nicht ausufern zu erzählen, wir haben in den letzten 4 Monaten einen Deal verhandelt. Heute wäre eigentlich der Notartermin um 11 Uhr. Ich erhielt gestern Anruf, das Objekt kann nicht verkauft werden. Sehr großer institutioneller Fonds, wo du dir auch denkst, ey, da arbeiten nur alle Top-Top-Leute, ist halt ein massiver Fehler unterlaufen. Die hätten ein Objekt verkauft, was das eine dritte Objekt in der Gesellschaft wäre, was eine riesen Steuer ausgelöst hätte von extra 3,5 Millionen nur an Steuern, wenn die das Objekt heute verkauft hätten. Da sind alle Bomben geplatzt und habt ihr das schon verkauft? Und der so, nee, wieso? Ja, ihr dürft nicht. Ich habe schon Anwalt, ich habe Finanzierung, ich habe Architekt, ich habe Brandschutz, ich habe schon Nachmieter. Also ich hatte alles fertig. Fairerweise muss ich sagen, die haben mir gesagt, okay, wir erstatten dir die Kosten. Aber das ist ja nicht sozusagen, was ich wollte, weil ich wollte das Objekt haben. Und das ist schon so bedrückend, wenn du dir denkst, ey, scheiße, du hast 4 Monate so ein Gas gegeben, ist ja auch die Zeit, die du investierst. Und dann kriegst du abends gestern um 18 Uhr Anruf, nee, wir müssen absagen heute alles. Und Niederlage, ja, man kann sagen Niederlage. Ich würde sagen, dann hier sollte es nicht so sein vom Universum. Ne? Also irgendeinen Grund muss es haben, warum es jetzt nicht klappen sollte. Also hier mittlerweile nach 15 Jahren Business, weil das nicht das erste Mal passiert ist, dass was nicht klappt, sehe ich so, dann sollte es nicht so sein. Abgehakt, weiter geht's, nicht so jetzt negativ fokussieren.
Ja, es gibt eine Statistik, die habe ich letztens gelesen, die fand ich ganz interessant, dass wenn man 15 Leute nimmt und diese 15 Leute mit einer Erstniederlage konfrontiert, dann machen 13 davon nicht weiter. Okay. Und das ist halt sehr, sehr schockierend, wenn du überlegst, 13 von 15, prozentual müsste man das jetzt überlegen, bestimmt knapp über 90%. Und es gibt noch eine weitere Statistik, die Leute, die einen Podcast releasen, davon schaffen nur 3% über 5 Folgen zu kommen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen unser Mindset, etwas anzufangen und auch nicht zu Ende zu bringen. Und ich hatte dir vorhin das Beispiel gegeben mit den Cold Calls, wo ich gesagt habe, am Anfang, du hast keinen Kundenstamm. Woher kriegst du den? Indem du dir den Arsch aufreißt und einfach sagst, ich rufe jetzt am Tag 500, 600, 700 Leute an. Und wenn man manchmal Leute fragt, wie viel hast du heute angerufen, dann sagen die ja 20 Calls. Und dann fragst du dich in der Minute, in der halben Stunde, in der Stunde oder etc. Und deswegen wäre für mich so ein bisschen interessant, man muss da ja auch mit Niederlagen bzw. mit Abweisung umgehen. Jetzt erklär mir mal, wie hast du es geschafft, dass du zu Objekten, vielleicht gibt es da eine besondere Strategie, die du hast, dass du gesagt hast, ich habe diese Objekte bekommen im Gegenzug jemand anderem. Also ich wurde auserwählt, diese Objekte oder mehr Objekte zu kaufen zu dürfen. Was ist da vielleicht aus kaufmännischer Sicht deine Herangehensweise gewesen? Warum bist du da so gut drin?
Die Info kriegst du für die 500 Euro in meinem Coaching. Nein, Scherz beiseite. es ist so, wie du sagst, also jetzt nicht die Cold Calls, aber es sind die Angebote. Es ist das Hinterhersein. Es ist, wenn ein Makler dir was schickt, dass du nicht erst nach 2 Wochen reagierst, sondern schnell reagierst, zumindest erstes Feedback. Du musst schnell sein. Also ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Also das ist so, die Schnellen fressen die Langsamen. Wenn du Riesenapparat bist, bis da sich irgendwas bewegt, nein, das funktioniert nicht. Wir sind an die meisten Deals gekommen, wo es Probleme gab mit Objekten in jeglicher Art, Erbstreitigkeiten, ja. Baurechtlich, wo ich würde sagen 90% sagen, ach nee, das machen wir nicht, das ist so kompliziert, du musst ja hier und da, nee, wir wollen alles fertig haben. Wir so, nee, die Objekte suchen wir, das war unser Fokus. Dann laden wir die Makler meistens auch einmal ein zu uns, damit man ein persönliches Feeling kriegt, zumindest die in Berlin sind, dass man sich kennt. Ich finde immer, dieser persönliche, in dieser digitalen Welt manchmal geht dann halt unter. Und wenn du persönlichen Draht zu jemandem noch hast, du ihn zumindest face-to-face mal gesehen hast, hast du automatisch, entweder hast du eine Sympathie oder eben nicht. Und dann hat er dich mal gesehen und dann wird er eher dich anrufen, als irgendjemand anrufen, den er nur über E-Mails kennt, weil er da gar keinen Bezug hat. Ja. Und halt auch die Masse, ne? Wenn jemand, so wie du sagst, 5 Anrufe macht oder jetzt bei uns 5 Angebote die Woche, machen wir teilweise 40 Angebote, wissend, dass die jetzt in der heutigen Marktsituation schweinisch sind. Aber es ist halt einfach ein Käufermarkt aktuell, in der Hoffnung, dass 1-2 Deals rauskommen, was mir ausreicht, weil ich jetzt nicht ein Riesenladen bin mit 100 ja. Mitarbeitern, der muss, aber ich muss halt viel besichtigen, viel machen, viel hinterher sein, schnell sein, mit Zusagen, mit einer Kapitalnachweisen. Das ist immer so der Punkt. Also das sind die Sachen, wie wir an unser Weg dran kommen.
Okay, jetzt hast du ein ganz interessantes Thema angesprochen, weil wir sind ja immer mehr so in dieser ganzen Digitalisierung unterwegs. Das bedeutet, Kontakte, Beziehungsebene werden immer weniger und es wird auch immer schnelllebiger. Ne? Vielleicht kennst du die Statistik, auf Social Media hören uns Leute noch 1,7 Sekunden zu. Das heißt, ich möchte mit dir kommunizieren, ich bin schon weg. Und das heißt, da gibt es natürlich auch eine Chance, weil man schneller viele Menschen erreicht. Aber auch der Nachteil ist, dir hört dir keiner mehr richtig zu. Und deswegen ist meine Frage so ein bisschen an dich. Würdest du sagen, man sollte auf diesen Strom raufspringen, zu sagen, ich werde jetzt digitaler, ich probiere vielleicht auch ein bisschen über eine Brand, über Marketing auch mir Angebote reinzuholen, oder sagst du, nee, der richtige Weg ist weiterhin Oldschool, Beziehungsebene, wirklich mit den Kontakten ein enges Netzwerk zu haben, weil da gehen die besten Deals?
Auch hier ist es nicht entweder oder, sondern ja. Es ist wirklich beides. Also bei mir ist es so, oder insgesamt, die Real Estate in der Branche ist sehr Oldschool, immer lange unterwegs gewesen, ich auch. Wir hatten die letzten 10 Jahre High Life, kann man sagen. Du musstest gar nichts so viel machen. Es hat sich alles immer verkauft. Dann dachte man sich, wozu jetzt die Extrameile? Und jetzt ist es so, dass zumindest wir oder wir als Unternehmen, ich für mich verstanden habe, dass in der jetzigen Zeit es schwieriger geworden ist, nicht wahrgenommen zu werden. Also du musst dich irgendwie abheben. Und deswegen habe ich den Weg auch des Social Media Personal Brandings aufgenommen, was ich halt sehr wichtig empfinde. Ich mache das jetzt noch nicht so lange tatsächlich. Ich würde sagen, seit Mitte August, und kann bisher auf einmal auf Holzklopfen positiven Effekt sehen. In der Hinsicht gar nicht jetzt unbedingt in Geld, aber in der Wahrnehmung, wie viele Makler, die ich schon 100 Jahre irgendwie kenne, sich wieder an mich erinnert haben, weil die irgendwo mein Reel gesehen haben, irgendwo gesehen haben, ey Jan, stimmt, den gibt's ja. Kauft er noch oder nicht? Und die mich anrufen, die mich zum Essen einladen, die mich jetzt in die Veranstaltung einladen. In 3 Wochen haben wir die Expo Real. Ich habe wahrscheinlich 25 Anfragen, die ich jetzt erhalten habe für ein Treffen dort, einfach nur, weil ich wieder in der Wahrnehmung bin. Also das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt was irgendwie kaufe oder verkaufe, aber aus den 25 Gesprächen wird sich bestimmt eins ergeben, wo irgendwas rauskommt. Also das heißt, das ist schon essentiell. Nichtsdestotrotz ist die Kombination am Ende immer noch mal persönlich treffen. Ja, also das heißt, ich würde sagen, beides, die Vorteile aus beiden mitnehmen und nicht sagen, entweder nur das eine oder nur das andere.
Mhm. Würdest du, und das ist ja auch ganz interessant so von der Psychologie, was sich Menschen zutrauen und was nicht, es gibt ja Personen, die kaufen Objekte blind. Ja. Also ich höre immer wieder die Geschichten, dass Leute sagen, ich habe mir die Zahlen angeguckt, für mich war das logisch, ich habe mit 2-3 Freunden gesprochen, die kannten die Gegend und ich habe zugeschlagen, ich habe gekauft, das passt für mich, muss ich mir nicht angucken. Wie gehst du mit solchen Themen um? Weil ich bin der Meinung, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich müsste mir das mal angucken, ich müsste mich da mal reinfühlen. Oder sagst du, am Ende ist es wirklich ein Numbers-Game, wenn die Zahlen stimmen, dann kann da eigentlich gar nicht so viel Risiko entstehen, weil ich es einschätzen kann mit meiner Erfahrung.
Ja, also ich würde einfach sagen, ja, stimmt, ist okay. So. Mal als Beispiel, ja. Wenn ich dich jetzt anrufe und sage, ey, es gibt eine Wohnung, Kudamm Seitenstraße, Altbau, da muss einer Not verkaufen und dann braucht morgen das Geld. Und du fragst, na, was kostet das? Ja. Und ich sag dir 1000 Euro auf den Quadratmeter. Würdest du auf die Idee kommen, jetzt in die Wohnung reinzugehen, zu prüfen? Nein, du würdest sagen, das ist ein absoluter No-Brainer. Ist jetzt übertrieben, aber ich will es dir nur sozusagen erklären. Das ist ein absoluter No-Brainer. Du würdest sagen, wo muss ich ihm das Geld reinschieben, mehr oder weniger, damit ich die Bude kriege.
Ja.
Und so eine Deals hast du ab und an. Ich habe jetzt noch nie ein Mehrfamilienhaus gekauft, was ich nicht besichtigt habe. Oder eine Wohnung, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber vor 2 Monaten habe ich ein Grundstück gekauft. Mit alten Garagen drauf. Und ehrlicherweise, weil ich da um die Ecke ein Haus habe, kenne ich die Lage. Ich bin jetzt noch nicht dahin gefahren, weil ich da nicht hinfahren muss. Ich habe meinen technischen Bauleiter hingeschickt, dass er sich das anguckt. Haben wir da alt lassen, haben wir blabliblip mit Zufahrt. Mein Architekt war da. Aber für ein Grundstück sozusagen, weißt du, was ich meine? Weil da ist ja jetzt noch, weil ich werde da ja sowieso was Neues planen. Was will ich mir angucken? Was ich abreiße? Also ich will da gar keine Emotionen aufbauen. Wenn der Preis stimmt, also dann kannst du das auch machen.
Mhm.
Aber bei Bestandshäusern und bei Leuten vor allen Dingen, die jetzt irgendwie erst anfangen, ne, ist das schon wichtig, mal ein Feeling zu bekommen. Also dieses komplett vom Papier weg empfehle ich nicht, aber es gibt manchmal halt die No-Brainer-Deals, die würde jeder machen.
Okay. So, jetzt sind wir ja immer noch bei dem Thema Kaufen und Verkaufen. Gab es mal einen besonders geilen Deal, wo du sagst, der ist mir einfach in den Gedanken geblieben oder danach gab es eine Champagnerflasche oder sonstiges und ich habe schon gehört, einmal gab es einen Deal mit einem Münzwurf, den meinen wir jetzt nicht, sondern gibt es einen Deal, wo du sagst, das war perfekt und warum war er perfekt und was war vielleicht eine absolute Katastrophe, wo du sagst, aus den und den Gründen?
Perfekt, was heißt perfekt? Sagen wir mal so, es gab einen Deal, der hat kaufmännisch sehr gut gestimmt, ohne jetzt die genauen Zahlen zu nennen, aber wir haben ein Objekt gekauft, eine Gewerbehilfe, die wir langfristig finanzieren haben. Also wirklich vom Ankauf, wir wollten das wirklich lange, lange halten. War ein super emotionales Objekt, hat mir super gefallen und dann haben wir das irgendwie im Oktober beurkundet, im Februar haben wir das dann übernommen, nutzen Lastenwechsel. Und dann im März ist einer zu mir gekommen und meinte, ja, würdet ihr verkaufen? Ich so, ich hab's doch gerade erst gekauft, so, was willst du von mir? Nee. Ruft an, ruft nochmal an, ruft nochmal an, ruft nochmal an. Ich so, ey, come on. Nein. Und dann habe ich ihm irgendwann mal ein Abschreckangebot gegeben. Was heißt Abschreckangebot? Verdoppelten Kaufpreis. Um einfach höflich abzusagen, ne? Und dann hat er ja gesagt, dann hat er gesagt, ja, okay. Ich so, wie, ja, okay? Dann meinte er, ja, okay. Ich so, du hast schon gehört, was ich dir gesagt habe. Er meinte, ja, okay, dann machen wir. Sagen wir mal so, innerhalb von 4 Monaten zu verdoppeln ist jetzt nicht verkehrt, habe ich mir ausgerechnet. Dann haben wir das gemacht, war aber nicht geplant. Ne? Also das war jetzt wirklich nicht geplant. Also das würde ich sagen, hat wirtschaftlich schon, war schon angenehm, ja. Muss man sagen. Mir gab es andere Objekte, die nicht so liefen. Boah, ja, wahrscheinlich. Wir haben auch mal ein Grundstück verkauft mit einem langen Zahlungsziel für den Käufer. Und dann hat er halt nicht so bezahlt, wie wir das geplant haben. Der hatte dann Schwierigkeiten, eine Krise hat angefangen, hat nicht so funktioniert. Und wir haben aber in der Zwischenzeit was anderes schon gekauft. Und da hat mir sozusagen das Geld, was ich ja eigentlich aus dem Verkauf eingeplant habe, hat mir dann gefehlt. Und es waren dann so ein paar Monate, die du dann gesagt hast, musst du irgendwie hier woanders dann an das Geld rankommen. Am Ende hat alles geklappt, hat alles funktioniert, aber es hätte auch nicht funktionieren können. Ne? Also das heißt, diese Planungssicherheit, und das ist, was ich auch immer allen sage, verkauft heißt noch gar nichts. Eine Anzahlung zu halten ist schön, ja, die du dann behalten kannst, aber beim Notar gewesen zu sein ist schön, weil du trinkst Kaffee und Wasser und Tee, unterhältst dich nett, am Ende gibt es vielleicht was zu essen und Champagner. Aber das heißt noch wirklich gar nichts. In der heutigen Zeit zählt für mich nur, ist das Geld da? Erst dann ist sozusagen der Deal closed. Also nach einem Notartermin freue ich mich noch gar nicht. Sondern immer nur, dass es da vielleicht Aberglaube, vielleicht Oldschool. Wenn die Kohle auf dem Konto ist, dann öffnen wir eine Champagnerflasche. Nicht eine Sekunde vorher.
Ich finde die Parallelen wirklich interessant. Ich hatte letztens mit einem Sales-Kollegen ein Gespräch, der wollte sein Monatsziel noch hitten und er hat gesagt, ich habe definitiv, also im B2B-Bereich, definitiv noch 10 große Kunden. und die werden zu 100% definitiv das jetzt in den nächsten 2 Tagen machen. Ich habe ihnen gesagt, du, aus 15 Jahren Erfahrung kann ich dir sagen, mindestens 3 bis 4 machen das nicht. Er hat gesagt, nee, glaub mir, etc. Und ich sag immer, du, da kann alles passieren. Da läuft ein Dinosaurier über die Straße, die kommen mit ihrem Auto nicht weiter. Ich habe schon alles erlebt. Und dieser, würde ich mal sagen, dieses Naive, immer wieder zu glauben, dass alles funktioniert, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, wo man ein bisschen auch einen Schritt mal zurückgehen muss und sagen muss, okay, ich kann mich jetzt freuen, aber ich muss auch akzeptieren, wenn es halt jetzt nicht klappt. Weil sonst ist die Enttäuschung immer groß. Deswegen finde ich das interessant, dass es da so eine Parallele gibt. Und am Ende, was kann man sagen? Am Ende haben nur 6 Leute es gemacht von 10. Und ich will jetzt nicht sagen, ich hatte recht, aber leider, ich hatte recht. Was für mich jetzt noch ein ganz interessantes Thema ist, ist bei Immobilienmakler, und da hatte ich letztens so eine kleine Geschichte, ich bin zum Arzt gelaufen und ja, ich trage ganz gerne einen Anzug. Und da haben 2 Personen vor einer Wohnung gewartet. Mhm. Und ich wollte zum Arzt und ich bin vorbeigelaufen und haben sie gesagt, sind Sie Herr Schneider? Ich sagte, nee. Ach so, ich dachte, Sie wären der Makler. Mhm. Und dann meinte ich, nee, ich wollte nur kurz zum Arzt. Und dann meinten die, okay, aber es hätte jetzt gepasst. Inwieweit sagst du, dass diese Branche, Immobilienbranche, und was machst du vielleicht auch selbst, probierst du ein gewisses Bild zu erschaffen? Ich meine, du hast jetzt eine schöne Uhr. Vom Wagen her, sage ich, könntest du wahrscheinlich noch dicker auftragen. Das ist ein schönes Auto. Aber würdest du sagen, das ist ein Vorteil, wenn ich heutzutage auch mit Materialismus, mit Reichtum irgendwo das zur Schau stelle? Oder sagst du, das ist eigentlich nice to have, aber es ist eher gar kein Vorteil nachher, auch beim Kaufen oder Verkaufen?
Also ich würde sagen, die materiellen Sachen waren nie ein Vorteil am Ende des Tages. Es war immer nur vielleicht ein möglicher Vorteil bei unprofessionellen Verkäufern, die dann gesehen haben, okay, wenn er so ein Büro hat, wenn er irgendwie so ein Auto fährt, wenn er, ja, ob die meine Uhr irgendwie kennen oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, sie ist ja jetzt nicht so besonders, dann wirkt das schon. Ne? Also dann haben die so eine gewisse Dealsicherheit. Das ist ja sozusagen auch der Eindruck, auch der Wahrnehmung. Also was man nicht machen sollte, wäre so das krasse Gegenteil, sich anziehen wie mit Morgenmantel und Sandal oder irgendwie sowas. Man muss auch jetzt ja auch nicht übertreiben. Aber also man muss schon seriös aussehen, man muss ordentlich gepflegt aussehen. Und der Eindruck, also des Büros zum Beispiel, das muss ich wirklich sagen, ist bei unprofessionellen Verkäufern schon sehr stark. Ne? Die kommen rein, damit kannst du halt beeindrucken in der Hinsicht, dass sie sagen, okay, da gebe ich mein Objekt in gute Hände, ich bin sicher, wird mir bezahlen und, und. Bei Profis, man kennt sich untereinander. Ja, also das ist dann so, am Ende zählt dann nicht, ob du ein schönes Auto hast, was am Ende geleased sein könnte, oder ob du eine Uhr hast, die du ausgeliehen hast für den Tag, sondern hast du ein Schreiben von der Bank, dass du das nie belegen kannst. Also da wird auf was anderes geachtet. Aber die grundsätzliche, der Pflegeeindruck, wie du hinkommst, du solltest halt nicht aussehen, wie als ob du gerade aufgestanden bist. Punkt, damit man auch sieht, dass egal welche geschäftliche Beziehung man mit dir eingeht, dass du jemand Ordentliches auf der anderen Seite hast.
Ja, man sagt ja auch, man hat im Endeffekt 3 Sekunden Zeit, einen Menschen zu überzeugen. Und Kleider machen Menschen, da muss man ehrlich gesagt, Kleider machen Leute, da muss man nicht drüber diskutieren. Es ist und bleibt der Fall. Ich glaube, früher war es extremer als heute. Aber ich sage immer, wenn ich einen Porsche verkaufe, dann muss ich auch ein bisschen wie ein Porsche aussehen. Und es ist immer so dieser Satz, du hast eine Rolex am Arm, aber dein Körper sieht nicht nach Wachstum aus. Ne? Das heißt, nur deine Rolex sieht nach Wirtschaft aus, aber dein Körper sieht irgendwie nach dem ganzen Gegenteil aus, nach Absturz. Und das ist dann auch so ein bisschen das Thema. Ich glaube, da sollte man schon drauf achten. Man muss es auch nicht übertreiben und man sollte natürlich da auch nicht so eine Rolle spielen. So, wir kommen jetzt schon langsam so ein bisschen zum Ende. Ich würde dir noch gerne die Chance geben zu überlegen, was sind jetzt so 5 Fakten auf dem Immobilienmarkt, können auch nachher 3 sein, okay. Fühl dich frei, wo du sagst, das gibst du jetzt aktuell mit deiner Expertise, die du hast, so als Empfehlung.
Also als Empfehlung, was ich jetzt in der jetzigen Zeit auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist, wenn du, der jetzt zuhörst, dir irgendwelche Gedanken gemacht hast mit Immobilieninvestment, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil wir haben jetzt noch einen Käufermarkt. Gestern erst hat die EZB wieder die Zinsen minimal gesenkt und es wird wahrscheinlich jetzt weitergehen. Mal sehen, wie vielen Schritten. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil du jetzt gute Angebote machen kannst. Es war lange nicht mehr so günstig, jetzt die Sachen zu kaufen. Wenn du etwas Erfahrung hast mit Bau oder jemanden in der Familie hast, im Freundeskreis, wo du Zugriff hast in einem Netzwerk, trau dich auch an Altbauten ran oder an Sachen, wo viele halt Angst haben, wo die Reise hingeht, mit den Umbauten, klappt das, weil die wollen alles so das perfekte Produkt, was halt nicht gibt, da hast du halt den größten Hebel. Ja, was würde ich noch sagen, was jetzt aktuell, du kannst sehr gut verhandeln bei Grundstücken, weil du in der Argumentation sagen kannst, die Baukosten sind weiter hoch, also auch kleine Grundstücke. Versuch jetzt nicht in diesem Mittelsegment was zu machen, was jetzt aktuell nicht funktioniert. Mittelsegment heißt mal als Beispiel zwischen 600.000 und 900.000. Ein Familienhaus in Brandenburg, 500.000, 600.000, was halt mega funktioniert hatte vor 2-3 Jahren, weil die wurden alle super finanziert mit 1%. Jetzt hast du halt 4. Und die Käuferschicht, die die Sachen gekauft hat, die ist jetzt weggebrochen, weil die das einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, die meisten gehen jetzt halt hier baden. Und ich muss nochmal sagen, der erste Punkt, du hast jetzt die Möglichkeit, Zwangsversteigerung dir anzugucken, mit den Gläubigern zu handeln und um die Objekte vor der Zwangsversteigerung rauszukaufen. Beschäftige dich, mach viele Angebote, mach nicht nur eins in der Woche, mach nicht nur zwei in der Woche, sondern mach 10, mach 20, sei empathisch und gib jetzt Gas, weil wenn du den Podcast in 10 Jahren hörst, du sagst, ey, scheiße, Jan hat doch am 12. oder 13.9. gesagt, ich soll jetzt kaufen und dann habe ich wieder der Bammel gehabt und habe es nicht gemacht. Jetzt ist die Zeit, weil die Preise werden hochgehen. Das ist so. Wir sind in Zyklen und wir sind jetzt im Zyklus, wo es sich jetzt lohnt zu kaufen.
Es gibt bei den Aktien sehr oft, wenn man den Aktionär verfolgt etc., ist mal ganz interessant, es gibt ein Angstbarometer. Das heißt, sobald in der Wirtschaft etwas passiert, sei es Krieg, sei es, was wir damals hatten mit Corona, steigt ja dieser Angstbarometer. Und da gibt es einen Index und immer wenn der auf einen gewissen Level kommt, dann drücken alle auf Verkaufen. Und es gibt einen Zyklus, der sagt, nach so und so vielen Monaten steigt das prozentual wieder um 10-15%. Und obwohl das fast jeder mittlerweile weiß, drücken alle immer wieder auf Verkaufen. Und vielleicht hast du da abschließend noch eine kleine Geschichte, wo du sagst, hey, das kenne ich zu gut. Vielleicht hast du jemandem mal etwas empfohlen, wo jemand das nicht gekauft hat und er sich danach geärgert hat. Vielleicht hast du da noch was abschließende, interessante Geschichte für uns.
Vielleicht zum Thema Aktien, da zitiere ich oder empfehle ich das Buch von Costellani, was er dort einfach sagt, wenn du Aktien kaufst, dann kauf sie, schlaf und wach irgendwann in 10 Jahren auf. Und erst dann musst du dir angucken. Wenn du dieses jeden Tag guckst, hoch, runter, hoch, runter, wirst du verrückt. Mhm. Das Gleiche ist bei Immobilien auch, wenn du immer denkst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Grundsätzlich ist immer der richtige Zeitpunkt, wenn der Preis stimmt. Das heißt, der Gewinn liegt im Einkauf. Und ich selber, ja, rückblickend, habe so viele Objekte nicht gekauft, weil wir halt sehr konservativ unterwegs sind, weil ich immer sage, es muss sich für mich heute rechnen, nicht erst in 5 Jahren oder in 7 Jahren oder in 15 Jahren sogar teilweise. Habe so viele gute Deals rückblickend nicht gemacht, wo ich halt die schon bereue. Scheiße, weil dann Unsicherheiten, Lage und nicht so gut finanziert. Wenn man sich bereit erklärt hat, irgendwo reinzugehen, sei es Aktien, sei es Immobilien, muss man das schon ein bisschen langfristiger beobachten und nicht jede Marktschwankung dann irgendwie verrückt werden. Und jetzt, so wie du sagst, der Verkaufsbutton ist entstanden, unter anderem bei uns in Deutschland, wegen diesem Wärmeenergiegesetz, was ja komplett verloren gegangen ist, weil niemand versteht, was ist denn jetzt Sache. Ja? Wenn jetzt jemand fragt, wird keiner, ich weiß nicht. Und da sind die Unprofessionellen so unsicher jetzt, dass sie sagen, ey, lieber verkaufe ich. Ich verzichte auf 10 Faktoren, scheiß drauf, ich habe es ja schon 100 Jahre, mach halt irgendwie weniger Gewinn, aber dann ist es weg, dann hat irgendjemand anders das Problem. Das ist immer so bei uns. Und vielleicht noch abschließend, das war auch schon immer so, wir hatten die Zyklen, ne? Wenn du irgendwie guckst, wer hat 2007, 2008 nach der Finanzkrise, wer hat nach Lehman eingekauft? Es waren immer die großen Ausländer, die Österreicher, die Norweger, die Dänen, und, die eingekauft haben, die Angelsachsen. Und wir hatten immer Angst. Ja, German Angst, habe ich irgendwie so jetzt irgendwie gehört. Wir hatten immer Angst. Oh, wo geht die Reise hin? Lehman's Pleite, geht's weiter? Die haben volle Pulle eingekauft. Dann ist der Markt hochgegangen, 12, 13, 14 und so weiter. dann haben die alle bombastisch verkauft. An wen? An institutionelle Versicherung, Family Office, also an uns Deutsche. Wir dachten, geht immer weiter. Und dann haben die sozusagen das Geld verdient. Also das heißt, ja, man sagt buy in the dip, ne, in Aktien. Aber wann ist der Dip? Das ist immer so schwer. Auf jeden Fall würde ich behaupten, wenn jetzt gerade so viele Angst haben, ist das der richtige Zeitpunkt, um einzukaufen.
Ja. Finde ich super interessant, weil vielleicht hast du es mitbekommen, auch zum Beispiel die Nike-Aktie ist richtig gedroppt. Und dann meinte letztens jemand zu mir, ja, aber vielleicht kennst du diese On-Schuhe. Meinte ich, okay, ja, grundsätzlich interessant. Ich kaufe jetzt nur noch das, weil das kauft jeder. Und ich habe mich mal rumgeguckt, ich habe mich mal umgeschaut. Meine Freunde tragen das auch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Johannes, wie viele Leute tragen das? Ja, ich kenne bestimmt 3 Leute, die das tragen. Ich sage, wie lange gibt es schon Nike? Weiß ich nicht. Und das ist halt, glaube ich, auch so mal so ein bisschen die Gefahr, ne, dass man auch in dem Hier und Jetzt sagt, das ist ein Trend. Mhm. Und auf dem Trend springe ich jetzt auf. Und oft werden ja auch Unternehmen bewertet auf Grundlage einfach nur von gewissen Werten, wie sie heute im Umsatz in Bezug auf Kosten dastehen. Aber gar nicht die Brand wird mit reingeworfen, die Entwicklung, eigentlich einfach die Marktmacht. Sondern es ist jetzt gerade ein Trend und es ist super sexy und deswegen sollte ich jetzt kaufen. Abschließend, gibt es sowas auch auf dem Immobilienmarkt, dass du gerade einen Trend siehst, irgendwie Richtung Penthäusern, Richtung dem und dem Punkten? Oder sagst du, zum Glück gibt es das eigentlich nicht, sondern es ist immer so ein relativ homogener Markt?
Naja, doch, absolut. Auf jeden, also der Trend insgesamt ist jetzt aktuell, dass die Verkäufe massiv eingebrochen sind. Und dass die Vermietung, die vorher schon sehr hoch war, also die Nachfrage nach Mietwohnungen, ist jetzt explodiert. Weil die gut verdienenden Leute sich sagen, ey, wie soll ich mir jetzt eine Wohnung für 1 Million kaufen, 400.000 EK reingeben, für 600.000 eine 6% Annuität haben, sagen wir mal 36.000, das sind auch eine 3.000 im Monat plus Nebenkosten. Wenn ich mir für 4.000 oder 5.000 eine Bombenwohnung mieten kann, die 400.000 EK mir einspare, in MSCI reinlege, mir dort 8% mache. So ist die Mathematik gerade. Oder die kriegen halt eine Wohnung, die 1 Million wert war, für einen Abschlag für 700.000. Dann macht es wieder Sinn. Ne? Also das merken wir halt aktuell. Es beruhigt sich wieder etwas. Ne? Also die Nachfrage steigt, aber insgesamt merken wir, weil wir haben ja mit vielen Maklern zu tun, wir haben jetzt auch aktuell 2 Aufteilerprojekte. Das ist nicht vergleichbar. Die letzten 2 Jahre sind um mehr als 50-60% runtergegangen, die Verkäufe. Aber die Vermietung ist hochgegangen und wird noch weiter hochgehen. Das ist unglaublich, was gerade auf dem Mietmarkt los ist.
Gut, ich glaube, wir merken jetzt schon nach der Zeit, der Jan hat unglaublich viel Wissen und lieben Dank für deine ganzen Antworten. Wo findet man dich? Wo konzentrierst du dich aktuell drauf? Wo darf man dir folgen?
Wo darf man mir folgen? Ich bin schon länger auf LinkedIn unterwegs, unter meinem Namen, also schon wirklich lange und seit, wie gesagt, 6 Wochen auf Instagram, jan.taschlitzki, auf TikTok auch. Mhm. Ich habe einen TikTok-Account, ebenfalls jan.taschlitzki. Und teile da ein paar Nuggets, glaube ich, mit, auch aus meinem echten Leben. Also jetzt nicht nur Mischlaumeier-Sprüche, sondern wirklich aus eigenen Objekten, wie, wo wir was gemacht haben. Genau, für jeden, der interessiert ist.
Werde ich nochmal alles verlinken, so dass wir natürlich auch den Jan folgen können. Und da bitte ich drum, also wirklich ganz, ganz toller Content, weil gestern Abend wurde ich gefragt, was ich von denen und dem Buch halte. Und ab dem Moment sage ich eigentlich immer nur eine Antwort. Wenn das jemand geschrieben hat, der das selbst durchlebt hat, dann kann das schon mal deutlich besser sein als jemand, der sich da wieder hingesetzt hat, gerade angefangen hat, schön gesagt, muss seine Fruchtzwerge zu essen, das nie durchlebt hat, kein großes Anlagevolumen hat und dann sich hinsetzt und sagt, jetzt erkläre ich die Welt. Und das sieht man bei dem Jungen wirklich sehr, sehr toll, dass er einfach Ahnung davon hat und finde manchmal sogar eher ein bisschen zurückhaltend das präsentiert, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen, ja, werden wir alles verlinken. Und ganz, ganz lieben Dank heute für die Einladung und für das tolle Gespräch.
Vielen lieben Dank, Lukas, auch dir. Du machst das ganz toll. Ich sehe dich als Verkaufsmaster of the Millennium. Nee, jetzt mal, wir scherzen beiseite, du machst wirklich sehr, sehr gut.
Das freut mich.
Mach weiter so und gib Gas.
Alles klar. Super, dann verlinken wir alles und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Vielen Dank, mein Lieber.
Das war Make It Happen. Dein Erfolgspodcast Nummer 1. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch direkt, um keine Folge mehr zu verpassen. Außerdem teile diese Folge mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders freuen, wenn du weiterhin meinen Weg hier und auf Social Media verfolgst und dir Zeit für eine Bewertung nimmst. Wir hören uns dann persönlich in der nächsten Folge. Vielen Dank.